Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Hey, meine Lieben, schön, sehen wir uns wieder mal. Und meine gerade sehr indirekte Frage ist, wann habt ihr eigentlich die erste Mens bekommen oder wenn sie so in die Pubertät kommen, wisst ihr das?
Indirekte Frage, das ist sehr direkte.
Ah ja, stimmt, ich kann nicht sagen, direkte Frage.
Hey, das ist eine Blackbox. Ich weiss nur noch, dass meine ältere Schwester mir irgendwann ein Tampo erklärt hat, aber wenn das war, wirklich weiss es nicht mehr.
Also du kannst mir jetzt nicht sagen, als wenn ich als Frauenärztin
bin. Ich weiss nicht, was ich für das Gefühl hatte, nichts ist weg.
Ich frage auch, wenn das jemand mir sagt, ich weiss es absolut nicht, sage ich, ja, ist es eher so mit 16 gewesen, also wo man quasi schon aus der Schule ist, oder ist es noch mitten in dieser Schule gewesen, also höllenpeinlich war, wo man zum Beispiel nicht können Schwimmunterricht oder so, und dann wissen sie es lang, ja, dann wissen
sie. Ich war sicher eine Sportsünderin gewesen, weil ich habe immer alle um ihre Brüste und Schamhaar bewundert und ich habe nämlich noch keine gehabt. Und dann sind wir einmal in die Ferien und die Kollegin hat sich da wirklich so vollbusig umgezogen und mir ist so peinlich gewesen, ich habe das Tüchli genommen und alles verdeckt, dass niemand sieht, dass bei mir noch gar nichts rum ist.
Ja, das war jetzt sehr eine direkte Antwort gewesen. Merci für das. Und du?
Bei mir ist ja italienische Verwandtschaft. Ich bin auch eine Spätzünderin gewesen. Also ich bei jedem Familienessen, bei jedem Familiengottesdienst, ich weiß nicht, immer ist die Frage, und hast du jetzt deine Mens schon bekommen? Irgendwann hatte ich einfach die Nase voll gehabt und ich habe dann einfach gesagt, ja, ich habe sie bekommen. Und es hat gar nicht gestimmt. Darum, ich weiss jetzt selber nicht mehr, rückblickend, ab wenn ich das gesagt habe, wenn sie dann wirklich ist gekommen. Aber es hat mich so genervt.
Hast du das fast schon von einbilden?
Ja, einfach, ich wollte Ruhe haben.
Okay. Ja. Also ich habe jetzt immer Spätsünder verstanden, aber es ist Spätzünder.
Zünder, ja, mit Zünder die Bombe.
Es hat nicht mit Zünder sein.
Okay. Das war auch gesehen. Weiter. Nein, in der heutigen Fall geht es in dem Fall um genügend metabolische Power in einer ganz wichtigen Übergangsphase.
Und Anja stellt uns den Fall von der Tic-Tac-Tammy vor.
Tammy.
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 Ich sage Tammy. Das ist
also
so Berndeutsch.
Das ist ein bisschen modern.
Genau, Tammy, 17-jährig. Wie habe ich sie kennengelernt? Sie kommt in die Villa Margherita-Sprechstunde, ganz schüchtern, mit der Mutter. Aber die Mutter oder ich weiß auch nicht, ob es auf Anweisung von der Tochter ist, will im Wahrzimmer bleiben. Und dann trottelt sie auch so neben mir her und kaum ist sie gehockt, sagt sie, ja, der Grund, warum ich da bin, ist, dass eigentlich in ihrer Klasse schon alle die Mens haben und sie noch nicht. Und sie möchte gerne wissen, ob sie normal sind. Und dann habe ich nochmal auf das Auto geschaut, 17, und dachte, ja gut, bist du gekommen. Das ist nämlich nicht so normal, aber das habe ich natürlich nicht gesagt. Ich habe gefragt, was ist dir sonst noch aufgefallen? Und sie hat gesagt, ja, ich bin ja viel, viel kleiner als die anderen, die sind alle so riesig. Und ja, die Brust, da habe ich auch noch nichts. Also, das ist auch noch nichts gewachsen. Aber das stört sie gar nicht, hat sie dann ganz fest betont. Meine weitere Frage war, weil sie ganz zierliche.
So eine zärtliche Ärztin.
Ja. So eine zierliche ist. Und eben wirklich klein, fein. Habe ich gefragt, wie nährst du dich? Was ist so dein, also, was hast du gerne?
Täglich Brot.
Genau, täglich Brot, genau. Und sie hat gesagt, ja, sehr gesund. Also auf das schaut sie dann extrem. Sie isst kein Fleisch und sie hat auch gar nicht gerne Süßes. Und sie hat auch selten Hunger. Dann habe ich gesagt, ja, besteht vielleicht ein kleines Essproblem. Also isst sie überhaupt? Dann hat sie gesagt, ja, sie isst sie schon. Jeden Tag. Aber eben einfach...
Immerhin.
Genau. Dreimal am Tag, hat sie gesagt. Aber eben sehr gesund. Und ja, vom Gewicht her sei sie vielleicht schon ein bisschen leichter als vor einem Jahr.
Wie schwer ist sie denn?
Sie ist 39 Kilo und auf einer Grösse von 1,55. Damit ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt. Also wirklich ein rechtes, zierliches Mädchen. Und für 17-Jährige 1,55 ist ja auch noch nicht so gross, oder? Also,
ja, der fällt so noch nicht so auf. Ja,
ja genau. Und das, gut, dann habe ich noch ein bisschen weiter gefragt. Sonst Krankheiten, nichts bekannt. Und dann habe ich sie auch noch gefragt, hey, schmeckst du eigentlich gut? Also, schmeckst du, wenn du so eine feine Pizza von dir hast, wenn du überhaupt mal eine Pizza isst? Mhm. Dann sagt ja. Und warum ich das gefragt habe, da gibt es die Auflösung zum Schluss.
Hey, das machst du wieder mal so spannend.
Dass alle dranbleiben.
Also, du hast das Gewicht angesprochen. Und das Gewicht und Grösse, das kann man ja in Relation stellen mit dem sogenannten Body Mass Index, BMI. Mhm. Ich habe jetzt das schnell vorgerechnet.
Nein. Im Kopf?
Ja, immer. Du bist so eine gute Kopf.
Wie rechnen wir das eigentlich?
Also mit 39, es ist das Gewicht durch Grösse hoch 2, also
genau.
Zweimal
Meter durch
Grösse, hoch in Meter, zwei. Also mit der Kommastellgrösse. Genau, zum Beispiel jetzt für Tammy ist es 39 durch 1,5 durch 1,5. Das geht ein BMI von 16,25. Mhm. Und das gehört in dieser Tabelle vom BMI definitiv ins Untergewicht. Mhm. Genau. Und lustigerweise, noch vor 15 Jahren hat man den BMI einfach für alle gleich gehabt. Jetzt macht man ihn altersabhängig. Man toleriert also im Normalgewicht bei einer älteren Frau ein bisschen höheren BMI als bei jüngeren Frauen. Und da jetzt bei der Tammy, sorry, Priska, bei der Tammy, sollte der altersgemäss zwischen 18,5 und 24,5 sein. Das ist das Normalgewicht.
Das ist normalgewichtig, okay.
Ja. Mhm. Das heisst, sie müsste 3 bis 4 Kilo zunehmen.
Ja,
mindestens.
Ja, 4 Kilo. Also sie sollte etwa auf 43 Kilo kommen, sein mit dieser Grösse. Mhm.
Die einfachste Möglichkeit, den BMI zu erniedrigen, ist ja, kennt ihr die?
Also entweder du hast die Grösse oder das Gewicht verändern.
Ja, genau.
Und was macht man dann?
High Heels anlegen. Du hast auf einen Blick, also von einem Moment auf den anderen bist du grösser und dann siehst du sofort schlanker aus.
Also es ist nicht nur, dass du Tricks beim BMI, sondern man sieht wirklich schlanker aus.
Ja, genau, mit den Gazellenbeinen.
Ja, das tut dich natürlich strecken.
Ja,
ja gut. Super. Ja, jetzt wissen wir, also Untergewicht könnte ein Faktor sein für wirklich so, oder kritisches Untergewicht, sagen wir mal, für eine ausbleibende Mens sein. Weil Fettmasse ist nämlich ganz fest wichtig für den Pubertätsbeginn. Und auch für die Aufrechterhaltung eigentlich vor Pubertätsentwicklung. Warum das? So in diesen Fettzellen gibt es ein Hormon, Leptin, wo man weiss, dass das so ein bisschen die Ausschüttung von dem Takt, von diesen Hormonen, die da taktet im Hirn ausgeschüttet werden.
Das Tick-Tack.
Das ist eben der Tick-Tack, genau. Dass das das positive Einfluss hat auf das. Also die Ruhephase, die meine Kindheit hat, die hormonelle, die wird beendet eigentlich durch die Ausschüttung von dem Hormon, wo er die weiblichen Hormone anregt, ihr Hypophyse und im Eierstock. Und wenn man zu wenig von dem Leptin hat, dann hat der Körper wie das Gefühl, vielleicht gibt es ein bisschen zu wenig metabolischen Treibstoff, für dass man die schwere oder die anstrengende Phase, Pubertätsphase in Angriff kann nehmen.
Also du hast schön gesagt, also Pubertät fängt eigentlich im Kopf an mit den Hormonen, wo die restlichen Hormone im Körper quasi dirigiert. Aber der Startschuss ist das Leptin, das tut auch später nachher die Sättigung regulieren. Und im Fett ist natürlich auch so Treibstoff drin.
Ja.
Es ist eigentlich ein Signal von Hunger an den Kopf. Hier Hunger ist genug Power vorhanden für die Entwicklung.
Jetzt kann es losgehen.
Ja. Genau. Und dementsprechend kommen vielleicht auch Kinder mit etwas mehr Fettmasse, kommen wirklich auch etwas früher in die Pubertät.
Das ist
nur,
ja so.
Ja, das ist ja so.
Ist nicht nur wegen dem Weichmacher in der Plastik.
Nein. Ja. Nein. Genau, also irgendwie, mir hat man herausgefunden, dass so ein BMI von eben 17,5 eigentlich so ein kritisches Mindestgewicht gilt, für das die Pubertät quasi in Gang kommt. Das nur so als Zahl. Genau. Meine nächste wichtige Frage an Tammy war, wenn sie deine Eltern eigentlich in die Pubertät kommen? Und das hat sie schnell gesagt, dann müssen sie schnell aus ins Wartezimmer gehen, die Mami fragen, das wissen sie jetzt nicht. Und dann ist sie zurückgekommen und gesagt, die Mami hat auch gesagt, ich hatte sehr spät die erste Mens gehabt. Sie hat gesagt, so um 16.
Und der Vater spielt eigentlich auch eine Rolle?
Ja, das ist wirklich eine super Frage. Es ist stimmt, dass wenn jetzt Mutter sagt, nein, bei mir ist alles
schon mit 13. Ich stelle nur super Fragen.
Ja, das stimmt. Also wenn die Mutter gesagt hat, nein, bei mir ist es definitiv, ich bin früh, ganz früh Pubertät gekommen, dann hätte ich vielleicht noch gesagt, Leute noch auf Papi an weil, und frage, wenn er die erste Rasur hat gemacht. Manchmal ist es natürlich noch schwierig, ob er das so im Kopf
hat. Die Generation hat vielleicht noch nicht rasiert.
Ja. Ja, die hat vielleicht von Anfang an so einen Hipster-Bart gehabt.
Genau, aber eben, wenn hätte zuerst mal seinen Bart müssen strahlen in dem Fall.
Der Biberweichbett.
Das ist ein Schnörli, weißt du, das Tränen.
Das ist ganz
ja,
schön.
Ist ja ja. Also der Vater, ja, der Vater spielt natürlich auch eine Rolle. Eine wichtige. Gut.
Aber wichtig ist jetzt, was sind so Pubertätszeichen? Wie merkt man, dass Pubertät anfängt? Du weißt, ich habe eine Blackbox, ich könnte es also nicht mehr sagen.
Genau. Also du meinst, außer dass man so von Ausbrüchen geprägt ist, auch mit schreienden Teenagern, gibt es noch andere Zeichen?
Ja. Ja, 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 das gibt's. Zum Beispiel, dass alle voraus sind oder eben man selber voraus ist, aber mehr könnte ich nicht mehr
sagen. Gut, ja, dann gehen wir das durch. Es gibt nämlich so fünf wichtige klinische Merkmale. Aber zuerst habe ich noch eine andere Frage. Wisst ihr eigentlich, was so der Start von dieser Hormonausschüttung eben im Hirn in den Startschuss gibt? Dass man sagt, okay, jetzt ist die Ruhephase durch. Jetzt kommt die Phase von Pubertät. Wisst ihr, von was es abhängig ist, unter anderem?
Also ich habe schon etwas gesagt. Ja, also die Ernährungssituation, also die Körperfettsituation auch, ist sicher etwas, was du jetzt vorhin schon gesagt hast. Ich denke sicher auch...
Wenn die Mami und der Babi fragst, wenn sie könnten, was mit den Genen zu tun haben.
Genetisch, genau.
Vielleicht auch eben Lebensstil, Stress. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, Lockdown ist manchmal nicht nur mit Stress verbunden, also mit dem natürlich, für den schon, aber es kann auch entspannend sein, wenn nicht zu viel los ist, also zu viel Aktivität oder überordnet gesagt, der Lebensstil grundsätzlich.
Das ist so. Dann gibt es noch auch die ethische Abstammung.
Ethnisch.
Also, ethnisch, genau. Ja. Ethnisch. Es gibt so Afroamerikaner, kommen eigentlich früher in die Pubertät und haben früher die erste Mens.
Egal, wie viel Fett sie haben.
Hat ja eigentlich auch mit den Genen zu tun, schlussendlich.
Genau. Ja, und so das erste Zeichen, eben, dass es jetzt so anfängt langsam, ist meistens das Auftreten von der ersten Schambehaarung oder der ersten Achselhaarli. Und dann sehen wir Pubarche. Wie ist der Name?
Wenn man es liest, Pöpp-Barken.
Denkst du wieder ins Pöpp, oder was?
Ja.
Also dann gehen sie auch noch nicht ins Pöpp, und dann sind sie so, so vielleicht. Sie sind meistens so um 9, also 8,5, 9, 10, so dort rum. Also noch jetzt früh für ins Pöpp. Und eigentlich fast zeitgleich beginnt so der Fluor, also der Ausfluss. Infolge von der Östrogenwirkung auf das Genitale. Das heisst, das ist eigentlich, viele Mädchen finden das ein bisschen grusig, aber es ist eigentlich total physiologisch und auch wichtig. Es zeigt eigentlich, dass alles in Ordnung ist. Das sage ich nicht immer.
Okay, das ist ja auch das, was Mütter meistens, also jetzt ist jetzt ein bisschen Gender-Falle sicher, nee, aber wenn du beim Wäsch, bei den Unterhosen von der Tochter plötzlich weisse Spuren entdeckst, ist das normal? Und auch für Tammy ist sicher auch ein Zeichen, dass alles gut ist, wenn sie das schon hat oder hat.
Genau. Ja, das hat sie schon ein bisschen, aber manchmal ist es ja so ein bisschen...
ist ein bisschen peinlich.
Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Weil wenn jetzt das zum Beispiel nicht passt, also wenn man sagt, nein, da kommt gar nichts, also ich habe wirklich null Ausfluss und muss man wirklich mal schauen, kann überhaupt etwas abfließen, also, oder gibt es irgendein anatomisches Hindernis? Es gibt ja solche Jungfrauhütchen, die komplett durchwachsen, also wie zugewachsen ist. Wenn man das würde merken, bevor natürlich die erste Mens kommt, wäre das sehr wichtig, weil es stolz sich das Blut in die Vagina, dann gibt es extremste Schmerzen.
Ja, gar nicht.
Also das heisst, das müssen wir sicher mal schauen, eben, wenn man sagt, das ist absolut nichts in den Unterhosen nie gewesen, ob das überhaupt eine Öffnung hat. Oder eben sogar die Anlage vielleicht gar nicht da ist, also die Vaginalanlage oder eben die Gebärmutteranlage.
Kann man, jetzt kommt mir gerade etwas in Sinn, es gibt ja häufig, wenn Mädchen auf die Welt kommen, wenn sie ganz klein sind, haben sie doch in den ersten Wochen häufig so wie einen Schleimpfropf, die sie absondern. Mhm. Ist das, kann man sagen, wenn ein Baby das hat, ein Mädchen, dass eigentlich schon eine Gebärmutter vorhanden muss sein, dass sie Schleim absondern kann?
Ja, genau. Also es ist wirklich, genau. Das ist von der
Mutter. Das ist so nicht zugewachsen,
oder? Das ist so nicht, genau. Ja. Eigentlich muss es, sonst ist, das gibt's eben, das ist so, wo man immer das Gefühl hat, da kommen Mütter mit den Säuglingen, und sagen, sie haben eine Tumorrunde, wo dann der weisse Fluor nicht abfließen kann, was sie noch durch die mütterlichen Östrogene haben. Sieht
das so aus, wie durch eine Glasscheibe.
Genau, ist es wie ein weisses Bäuli, wo man raus schaut.
Aber also wenn man das ja in dem Alter von der Pubertät noch nicht gemerkt hat, also dann frage ich mich, was der Kinderarzt für Untersuchung gemacht hat.
Es ist manchmal wirklich
eine gute Frage.
Genau. Weil Kinderärzte, also klar, das sollte man eigentlich wirklich bei der ersten Untersuchung machen, als Neugeborenes, schauen, ob es dort eine Öffnung hat. Das macht man, das schaut man eigentlich auch. Aber
gibt es immer wieder.
Und der Kinderarzt selber schaut eigentlich unten nicht mehr so genau rein. Quasi.
Aber im Wickeln kann man ja mal selber schauen.
Die Eltern können selber schauen, also, genau.
Wir haben jetzt das Stadium Pubarchen gehabt, das ist eben die Schambehaarung, der Flor. Und dann
und er kommt Brust. Eigentlich fast so ein bisschen ähnlich zeitlich kommt Brust. Also manchmal ist es ein halbes Jahr nach der ersten Schambehaarung. Oder manchmal kommt es sogar wirklich zeitgleich. Aber ungefähr bei uns ist es so um die 11-Jährige, aber es kann eben auch zwischen 8 und 13 ist alles normal.
Und das macht ja der Stradiol. Produktion, also die Ovarien, Teilstöcke fangen an, Östradiol zu produzieren und das ist eigentlich wie eine Art Wachstumshormon für die Brüste. Das haben wir ja schon bei den Bibaspausen auch schon gehört.
Genau. Mhm. Und so die ganze Ausreifung geht eigentlich über Jahre, so 3 bis fast 6 Jahre, bis sich von der unreifen Brust in eine reife Brust. Und das kann man dokumentieren mit diesen Tannenstadien, wo eigentlich der Gynäkologe oder eben vor allem der Kinder- und Jugendgynäkologin sollte machen. Dann kann man nämlich schauen, ist das eigentlich koordiniert? Passt das zur Schambehaarung oder zur Entwicklung mit der Brust?
Kannst du nicht sagen, das Tannerstadium dort Brust beschreiben oder die ganze Pubertät? Brust?
Eigentlich, also Brust und Schambehaarung. Mhm. Also wenn sie zum Beispiel ein Tanner P1 hat, sollte sie auch ein Tanner B1 haben, also Pubes und Telarch ist eigentlich. Und wenn sie irgendwie schon eine Brust hat, die schon ausgereift ist, B5, das ist die ausgereifte Brust.
Oder Doppel-D.
Ja, genau. Und keine Schambehaarung, dann können sie darauf hinweisen, dass das zum Beispiel, das ist jetzt ein hairless woman ist, das ist ein genetischer Defekt.
Also, das gibt's?
Das gibt's. Das sind diejenigen, die eigentlich XY sind, aber das Testosteron kann nicht wirken.
Ja.
Genau.
Und für das Stadium tust du die Brüste auch anlängen, oder? Um das zu bestimmen?
Das tust du tasten, weil eben zum Teil bei übergewichtigen Mädchen ist es manchmal ein bisschen schwierig. Die sehen die Brust grösser aus, aber da ist eigentlich nur Fettmasse und nicht unbedingt Drüsengewebe. Also du tust die Drüsen ertasten. Genau. Also eigentlich eben Tanner B5 ist das Endstadium, aber es kann sein, dass man nur bis zum B4 geht. Das wäre auch normal, wenn sich irgendwie der Warzhof nicht ganz so abhebt vom Brustwarze, nicht vom Warzhof, so. Das wäre
okay, das ist auch so ein Merkmal.
Genau.
Ich kann mich noch erinnern, dass die Mädchen, muss man sagen, also Schulgespendli, die sie in der Primar hatten, Brüste, Schamhaar, da habe ich gedacht, Jesus Gott, ich nebenan so ein geringes Mädchen. Und die sind mir da so gross vorgekommen. So im Nachhinein habe ich dann festgestellt, die haben aber nachher auch nicht mehr gewachsen. Mhm. Die haben alles gehabt, sind aber dann eigentlich in der Größe gleich geblieben. Und ich bin dann zum Teil, also gegenüber anderen massiv grösser geworden.
Ja, du bist eben Spätzünder
gewesen. Aber was hat das mit der Wachstumsphase zu tun?
Ja, es ist eben so, dass eigentlich auch der Wachstumsschub gerade Anfangs Pubertät eigentlich am grössten ist. Also das ist dann, wenn sie wirklich, mich fast zuschauen, wie sie wachsen. Und meistens ist, ist der Wachstumsschub am höchsten eigentlich so ein Jahr vor der ersten Mens.
Also das heisst, wenn die Mens spät kommt, kann man dafür trösten und sagen, dafür wachst du noch.
Du wirst sicher noch wachsen, das sind ja die Kleinen meistens. Oder? Die haben dann Angst, bleibe ich immer so klein. Ja. Und dann muss man dann sagen, nein, du wirst vielleicht sogar fast grösser als die anderen. Die wachsen ja immer noch klein. Und irgendwie der Wachstumsschub haben sie noch nicht gehabt. Das heisst, die bekommen ihn sicher noch. Und die anderen, die sind eher die Kleinen bleiben, weil die haben den Wachstumsschub schon gehabt. Haben aber wachsen eben auch nur noch bis zum 15. Lebensjahr vielleicht noch ein paar Zentimeter.
Kann man das bestimmen, wo man da im Wachstumsschub ist?
Ja, das kann man bestimmen. Und zwar wieso wächst man eigentlich nicht mehr? Weil quasi die Wachstumsfugen bei den Knochen zu sind. Also wir hatten am Anfang noch grosse Wachstumsfugen.
Die Spalte,
genau. Zwischen den Gelenken, wo man sieht, okay, eben, der Knochen kann sich quasi noch in die Länge ausdehnen. Und wenn das irgendwann ist zu, die Wachstumsfugen, dann kann man natürlich auch nicht mehr wachsen.
Und ist Haus, das zu betoniert ist. So.
Ja. Und das kann man mit einem Röntgen, mit einem Handröntgen, kann man das zum Beispiel anschauen. Wie ist die Wachstumsfuge? Das wird dann ausgemessen.
Hey, ich fasse nochmal zusammen. Es fängt alles an mit Schamhaar, mit Schambehaarung. Dann kommt als zweites Fluor dazu, also Ausfluss. Dann als drittes, was ist als drittes?
Brust.
Dann kommt Brust. Und ab dann, wo die Brust sich hat angefangen zu entwickeln, kommt in den nächsten zwei Jahren noch ein Wachstumsschub dazu. Und spätestens ungefähr nach zwei Jahren, nachdem die Brust ist losgegangen, dann die erste Mens.
Genau, die erste Mens, die wäre jetzt noch gekommen.
Ja.
Darum, das ist so ein bisschen das, was man auch als Mama ein bisschen mitbeobachten. Meistens sind ja Mütter, die wir anrufen und fragen, ob etwas nicht ganz normal ist oder normal oder was auch immer. Und darum kann man das jetzt in diesem Podcast mitgeben. Also eben, wenn man sieht, die Brust fängt an wachsen, eben, es hat so einzelne Stammbehaarung oder Achselbehaarungen und das Mädchen wächst, dann kann man dann eben sagen, in zwei Jahren kommt dann sicher auch die Mens.
Oh, okay.
Wenn sie wirklich nicht wird kommen und nach drei Jahren nicht, nachdem man festgestellt, die Brust hat gewachsen, dann kann man sich ja sagen, jetzt könnte man ein bisschen abklären. Aber nicht vorher.
Aber jetzt haben wir unsere Tammy. Also sie ist nicht gewachsen, sie ist 17. Jetzt haben wir gehört, zusammenfassend, dass es drei Jahre nach dieser Brustentwicklung, dieser Telarche oder bis zum 16. Lebensjahr eigentlich eine Mens gegeben. Mhm. Und sie ist 17, hat jetzt Mens nicht. Das heisst, gynäkologisch würde man sie jetzt abklären, genau. An was das liegt.
Genau. Und gynäkologisch abklären heisst einfach eigentlich auch, also man macht sicher die Hormone, man tut aber auch mal schauen, eben, hat es überhaupt eine Öffnung und hat es überhaupt Anlagen dazu?
Genau.
Musst du einen Ultraschall
schauen? Ja, machst du Ultraschall. Und,
von oben, dass du nicht unten rein musst.
Ja. Macht eigentlich das. Ja, das
also über Bauchdecke.
Genau, über Bauchdecke. Genau.
Dann gäbe es ja noch ein paar andere Krankheiten, die zu einer Verzögerung führen könnten.
Also eben, eigentlich Krankheiten, muss man sagen, sind seltener, als dass es eine Normvariante ist. Also zu 60% ist so eine Pubertas tarda, also eben eigentlich eine verzögerte Pubertät, normal, weil die Eltern eben auch spät in die Pubertät kommen.
Spätzünder.
Genau, Spätzünder oder konstitutionelle Entwicklungsverzögerung, kurz KEF.
Wenn du nicht Kesp, sondern Kef.
Genau. Und das ist die häufigste Ursache. Man muss immer fragen, eben, wenn sie die Eltern in die Pubertät kommen. Und wir können eben da eine Diagnostik machen, nämlich ein Handröntgen.
Mhm.
Wenn man den Verdacht hat. Weil, wenn man zum Beispiel sieht, okay, das Mädchen ist 17, aber im Handröntgen hat es ein Knochenalter von 13,5, dann muss man sagen, hey, alles im grünen Bereich. Das Mädchen ist einfach ein bisschen zurück, aber es hat vorhin noch die Möglichkeit, dass das eben normal gross wird, dass die Mens kommt. Man muss einfach noch ein zuwarten, man muss eigentlich noch gar nichts machen.
Mhm.
Genau. Also das heisst, die mit diesen Kefs, die haben eigentlich einfach einen langsameren pubertären Wachstumsschub, aber schlussendlich eine unauffällige Endgrösse.
Ja.
Genau, mit einem Happy End.
Mhm.
Also ja, nicht stressen. Ja, was du vorhin gesagt hast, 40% gibt es aber auch eine pathologische Ursache.
Mhm. Also chronische Erkrankungen,
Beispiel,
chronische Entzündungen, Resorptionsstörungen im Darm. Also wenn du vielleicht fast gar nicht kannst zunehmen oder gewisse Mikronährstoffe fehlen, die du nicht kannst aufnehmen. Infektionen grundsätzlich, also eigentlich, oder auch Tumorerkrankung, aber das ist sicher schon worst case.
Ja.
Und ja, eigentlich kann man wie sagen, eigentlich immer dann, wenn der Körper seine Prioritäten an anderen Orten setzt, als in die Entwicklung investiert.
Mhm. Ja, wenn die Energiereserve muss fokussieren, auf, nicht in Wachstumsschub, ja, sondern auf lebensnotwendige oder lebenswichtige Sachen.
Ja. Das ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie bei der sekundären Amenorrhoe, also das heisst, wenn man Blutung schon hat und dann hört sie irgendwann wieder auf.
Mhm.
Das gibt es ja manchmal, wenn man extrem gestresst ist oder nach einer Diät. Pillen zum Beispiel macht ja sehr häufig, also wenn man sie durchgehend nimmt. Ohne
Mini-Pillen, ja.
Mini-Pillen macht kann eine Amenorrhoe machen. Polyzystische Ovar-Syndrom, muss man immer so zusammen, das ist richtig. Ovar sind nicht ovarial, sondern Ovar-Syndrom. Mhm. Aber eben grundsätzlich Stress oder Ungerernährung, das ist eigentlich dann, wenn der Körper auf einen Dauerstress eingestellt ist und quasi auf das Notstromaggregat zugreift. Und quasi, dann ist es auf jeden Fall höchste Eisenbahn, dass man sich Hilfe hat oder Unterstützung. Aber jetzt bei der Tammy ist ja das nicht der Fall, oder?
Nein, was ich noch sagen wollte, ist, in den ersten 3 Jahren nach der ersten Mens ist es auch so, dass es normal ist, dass der Zyklus noch nicht ganz regelmässig ist. Also das heisst, nicht klopfen, zum Beispiel, wie kommt die erste Mens und dann geht es 3 Monate und man hat nichts und dann kommt sie wieder. Also das, da kommen ja auch viele Anrufe. Mhm. Und das ist ganz normal. Das ist noch so eine, einfach die Unreife von dieser ganzen...
TikTok-Uhrli muss ja, sich noch einspielen. Achsen,
genau. Das ist einfach noch, man hat noch keine Einsprünge und darum geht es länger. Mhm. Also das heisst, ja, gebt dem auch Zeit. Mhm. Eben, man sagt so bis 3 Jahre nach der ersten Mens darf es noch unregelmässig sein.
Mhm. Du, wenn jetzt der Leidensdruck extrem hoch ist, gibst du dann manchmal schon ein Medikament?
Also wenn jetzt die jetzt vor allem einen Kaffee haben.
Ja.
Nein, also ich tue eigentlich meistens sagen, hey, wir warten noch ein bisschen ab und man kann die so ein bisschen kurzfristig wieder sehen, also man kann sie ein bisschen begleiten. Man könnte natürlich auch etwas geben, zum Beispiel ein bisschen Östrogen über die Haut, aber es ist nicht unbedingt nötig. Mhm. Und so wegen die meisten haben ja ein bisschen mehr mit der Brust. Mhm. Also die haben vor allem, also jetzt haben wir nicht, aber was sage ich, würde gerne doch ein bisschen Brust, ich schäme mich im Bad, ich gehe nicht mehr ins Schwimmbad, da kann man zum Beispiel auch ein bisschen einlagen oder so mit solchen Sachen arbeiten. Mhm. Also man muss nicht unbedingt zu Hormonen greifen. Mhm. Aber wichtig ist eben, es ist eigentlich eine Ausschlussdiagnose, man muss zuerst schauen, gibt es irgendetwas anderes, eben, wo man muss behandeln zum Beispiel. Und da jetzt ist eigentlich bei ihr ja auch, was auffällt, nebst den Eltern, die spät in die Pubertät sind, ist eigentlich das Gewicht. Genau, also sie ist ungewichtig. Mhm. Sie hat sicher eine Essstörung oder ein komisches Essverhalten. Mhm.
Wenn man ja bedenkt, dass 1% von der Erwachsenen eine Magersucht haben.
Ist das so?
Also von der Adoleszenz, also von der Jungen.
Jungen meine ich. Und ich habe schon gelesen, ich kann jetzt nicht mehr Zahl sagen, aber dass fast jedes Mädchen schon vor irgendeinem 14. Lebensjahr schon mal so eine Phase gehabt, wo es nicht hat lesen wollte oder nicht richtig gegessen hat. Das ist noch verheerend.
Ja, es ist halt eine recht vulnerable Zeit, weil der Körper von Mädchen im Gegensatz zu den Gielen entwickelt sich plötzlich, oder? Man bekommt Rundungen, man bekommt Brust, aber man kommt eben auch ein bisschen mehr Fett. Die ganze Fettverteilung wird anders.
Ecke breiter. Mhm.
Mhm. Und das macht denen wirklich extrem gut. Wenn sie dann so Vorbilder haben, zum Beispiel auf Insta, wo sie folgen, wo immer noch extrem wie ein Stecken sich räkeln da im Bild. Oder eben irgendwie das Gefühl hat, man will selber noch nicht ganz so richtig Frau werden, was ich eigentlich noch gar nicht so weibliche Formen haben.
Zugestehen, so die neue Haut schlüpfen.
Ist halt schon Gefahr, dass man sagt, ich esse jetzt einfach mal nicht mehr so viel oder nicht mehr.
Das ist ja das Naheliegendste.
Genau. Ja. Aber man muss denen wirklich sagen, eben wenn sie wirklich so in ein Ungewicht fallen, sie haben wirklich auch Risikofaktoren, gerade wenn sie extrem früh eigentlich so in das Ungewicht sind oder eben magersüchtig, haben sie ja viel mehr das Risiko für Langzeitfolgen. Also das heisst eben zum Beispiel, für dass der Takt vielleicht gar nicht kommt, also die Hormone sich gar nicht einpendeln können, also dass man dann auch kein Kind bekommen kann, dass man zum Beispiel auch verminderte Endgrösse hat, wenn man eben immer so in einem Ungebereich ist vom Gewicht. Und auch natürlich für die Knochen gar nicht gesund, der Östrogenmangel eigentlich
braucht. Kann sich nicht richtig aufbauen, die Masse.
Die Peak-Pone-Masse, die sich eigentlich bis zum 18. Lebensjahr ist eigentlich das Maximum wird erreicht. Also dann müsste man eigentlich den Körper futtern mit Östrogen und nicht einen Mangel versetzen.
Ja. Also unsere Themi tust du jetzt untersuchen, in dem Fall, gründlich?
die tue ich untersuchen und erzähle auch ein bisschen mit dem Essen, wie wichtig das ist, dass sie wirklich in ein Normgewicht kommt, dass die Mens kommt, dass sie da selber viel machen kann, dass sie gar nicht mehr unbedingt braucht. Und dass sie halt auch weiss, auch wenn sie dann im Normgewicht ist, kannst du gleich noch fast 6 Monate bis ein Jahr sogar gehen, bis sich der Zyklus einsetzt. Also man kann dann nicht denken, okay, jetzt bin ich an meine 43, 44 Kilo, warum kommt sie jetzt nicht? Mhm. Also es muss jetzt schon noch ein bisschen, es kann vielleicht noch eine Phase dauern. Und ich würde sicher bei ihr auch ein Handröntgen empfehlen, eben weil sie vielleicht beides ein bisschen hat.
Das Gewicht entspannt sie, wenn sie weiss, dass sie noch wächst.
Genau. Und Hormonstatus ganz sicher auch. Bei ihr sind auch alle Hormone tief gewesen. Also man merkt, da läuft noch gar nichts ab. Filterdrüse gehört sicher auch dazu. Das ist jetzt aber alles ironisch gewesen. Und bei gynäkologischen Untersuchung habe ich eigentlich nichts gesehen, dass etwas ihr fehlt, also ein Organ oder so. Und das war alles tiptop gewesen. Genau.
Wenn es so eine Verzögerung wegen dem Essen gibt, das, wenn man normal ist, das kann man wieder aufholen.
Ja. Ja. Genau. Aber es ist wirklich, das ist schon so, die schwer anorektischen, also, die lang eben anorektisch sind oder sehr früh in die Anorexie, also in die Magensucht fallen, dort kann es sein, dass es wirklich nicht mehr kommt. Aber jetzt bei ihr, das ist sicher, eben, sie sagt, sie isst, ja, es ist sicher nicht in dem Sinne,
ein schwerer Fall.
Genau. Mhm. Was man auch machen kann, man kann auch so einen Stimulationstest machen, wenn man das Gefühl hat, ist es vielleicht auch etwas im Hirn, dass wirklich die Hypophyse, also die Hirnanhangsdrüse, nicht stimulierbar ist. Das kann ja auch mal sein, eben so etwas. Und dann könnte man mittels Schädellämmerei schauen. Aber zuerst macht man eigentlich einen Test, lässt sich die stimulieren. Das ist so ein Hormontest. Aber das muss man eigentlich auch selten machen. Mhm. Genau.
Du hast etwas vorher noch wegen dem Schmöcken, also in den Nasen schmöcken
gesagt. Ja, das hätte ich jetzt vergessen. Jetzt seit Corona ist man jetzt ein bisschen mehr auf das Riechorgan fixiert, weil das ja so, es muss nicht unbedingt Corona sein, dass man nicht mehr schmöcken kann, sondern es kann etwas genetisch sein. Und eben zusammen mit der späten Pubertät oder kein Eintritt von Pubertät plus Riechstörungen dann sieht man sogenanntes Kallmann-Syndrom. Und das ist sehr selten. Aber darum frage ich, muss man das eigentlich hören, so in die Anamnese, bei jemandem, der noch keine Pubertät hat in diesem Alter. Schmöckst du Spaghetti oder Pizza? Mhm. Genau.
Heutzutage stellst du die Frage noch in einem anderen Zusammenhang.
Genau, darum ist jetzt das wieder ein bisschen das Zentrum. Also ja, darum ist jetzt das nicht mehr so eine Frage, wo man denkt, hä, komisch.
Nicht eine Knüller-Frage.
Nein. So. Ja,
ich glaube, du hast vorhin noch gesagt, was hast du gesagt? Peak Bone Mass.
Ja.
Das mit 18 hast du wirklich so die maximale Knochendichte erreicht. Und ich denke, das ist wichtig, dass man sich auch bewusst ist, ab 12 hast du einen doppelt so hohen Nährstoffbedarf. Zum Beispiel eben vor allem bei den Knochen. Das kannst du schwer wieder aufholen später. Und darum sicher Calcium, Vitamin D, Magnesium, sicher ein Präparat für Knochen nehmen, egal ob man anorektisch ist oder nicht.
Also, ja, das ist auch eine Investition. Es ist die Phase des Lebens, wo es einfach Baumaterial braucht. Ja. Und wenn das fehlt, also die essentiellen Sachen, den Körper nicht herstellen kann, auch Aminosäuren, also für den Eiweißaufbau, ja, dann wird es halt eben schwierig.
Also würdet ihr empfehlen? Also eben Magnesium, den Jungen?
Möglichst etwas Breites. Ja. Ja, aber sicher Vitamin D, Calcium.
Vitamin K macht
man. Also Calcium würdet ihr wirklich nicht nur über die Ernährung, das würdet ihr wirklich...
Das würde ich echt supplementieren. Ja,
ja, ja, es hat nie mehr Bedarf wie dort.
Ja, ich weiss, und Sport sollte es ja wirklich machen. Das ist ja auch für den Knochen gut.
Und sicher nicht nehmen, das gibt es manchmal, wenn es von uns Fitness oder so geht, das bringt man dann wirklich mit. Fleisch, wenn sie es oder essen oder sicher Eier, ist auch gut.
Aber das Wichtige, eben, Muskeln kannst du früher oder später aufholen oder nachholen. Aber Knochen, das ist einfach wirklich eine einzigartige Chance von 12 bis 18.
Wobei die Aminosäuren für alles gebraucht werden.
Das ist schon wieder.
Ja, für die Hormone etc. Ja. Und nicht zu vergessen, dass halt dort wirklich auch Kalorien braucht. Mhm. Also es braucht Brennstoffe wie Kohlenhydrate und Fett. Fett eben auch. Aber gute Fette, natürlich nicht die vom McDonald's.
Hey, und weil ja das so eine schwere Phase ist, wo es quasi darum geht, sich selber zu finden, die beiden Pole, männlich, weiblich, gut und böse, was gibt es noch, tierisch und menschlich etc. Man kommt irgendwie die Polarität rein in diesem Fall. Und da gibt es einfach noch eine Heilpflanze, die ich hier erwähnen möchte. Das ist das 1000-Gülden-Kraut. Das ist nicht nur 1000 Gülden wert. Die heisst auch auf Latinisch Centaurium. Das ist der Zentaur, oder ist das jetzt griechisch? Jetzt bin ich völlig durcheinander. Du mich nicht korrigieren, Janine. Ist, aber auf jeden Fall, der Zentaur ist das Tier.
Ich will doch
nicht. Nein, das ist halb Ross und halb Mensch. Ja. Und das beschreibt eigentlich sehr gut den Übergang. Und das ist schon das Mittel der Wahl. Es ist eine Pflanzentinktur mit recht viel Bitterstoff, tut auch ein bisschen den Appetit anregen, aber hilft quasi, die Übergangsphase gut zu bewältigen auf der seelischen Ebene und auch auf der Magenebene.
Mhm. Also das kann man der Mutter geben, ja, für die Übergangsphase.
Ja, ist sowieso immer gut, wenn man die Mutter auch ein bisschen im Auge behaltet.
Genau, die Mütter.
Das ist auch eine schöne Message für alle Eltern und Kinder. Also man muss in eine neue Haut schlüpfen, vielleicht auch als Eltern. Es sind wieder neue Rollen, wo am Familientisch verfledert vielleicht auch. Wo eine Rolle spielt.
Also wie meinst du, der Familientisch
verfledert. Also wenn Kinder grösser werden und die Eltern sich wieder mehr Freiheiten nehmen, vielleicht für Hobbys oder mehr arbeiten und die Kinder eben dann auch unbeobachteter sind. Aber das Mittel, das du gesagt hast, passt dem wirklich für alle.
Hey, sie hat wirklich mir super unterstützt in diesem Fall.
Ja.
Und nicht ganz einfach ist mit all diesen Begriffen und so weiter. Aber ich glaube, wir lassen die Uhr laufen.
Also ich habe noch das Metronom mitgebracht.
Genau.
Ich habe jetzt auf Largo eingestellt. Einfach mit dem Hintergrund, dass es manchmal ein langsamerer Rhythmus braucht, bis man den eigenen Rhythmus findet. Und dass es manchmal ein bisschen langsam angehen kann auf der Tammy. Oder Tammy.
Tammy.
Genau, also genau. Macht noch keinen Stress. Aber habt die Augen offen. Und lasst euch beraten, wenn irgendjemand das Gefühl hat, irgendetwas ist auch nicht normal. Hey, nein, sorry, das kann man streichen.
Ja, das ist gut, wenn wir rausschneiden.
Also.
Tschüss.
Ade.
Tschüss zusammen. Bis dann.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.